Hallo zu einer neuen Ausgabe von iMuseum Deep Dive, wo ich, Andreas, mir Menschen ins Studio einlade, um mit ihnen ganz tief in ein Thema einzutauchen. Und heute geht's um die Kunstgeschichte in einem naturhistorischen Museum. Also viel nerdiger kann es wahrscheinlich nicht mehr werden. Dazu habe ich mir die Kunsthistorikerin Stefanie Jovanovic-Kruspel eingeladen, die seit vielen Jahren im Naturhistorischen Museum in Wien forscht. Was viele vielleicht nicht wissen, und ich inklusive vor diesem Gespräch, ist, dass auch das Naturhistorische Museum in Wien voller kunsthistorischer Schätze steckt, die aber gleichzeitig zu einem ganz spannenden Zeitpunkt in unserer Gesellschaft entstanden sind. Nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts, als dieses Haus gebaut wurde, hat sich langsam der Darwinismus gegen die Vorstellungen von Kirche und Klerus durchgesetzt. Und dass überhaupt so ein Ort wie das Naturhistorische Museum entstehen hat können, war an sich schon fast eine Revolution. Genau darüber spreche ich mit Stefanie. Aber auch, was auch Kolonialismus zur Entstehungsgeschichte des Naturhistorischen Museums beigetragen hat und wie man heute damit umgeht. Oder aber auch, wie es möglich sein kann, heute die vielen Frauen auch sichtbar zu machen, die im Laufe der letzten 150 Jahren dort gearbeitet und geforscht haben, aber eigentlich kaum in der Geschichtsschreibung vorkommen. Die Super-Nerds von euch kennen Stefanie vielleicht sogar schon, weil sie hat nämlich unser zweites Objekt in diesem Podcast aufgenommen, und zwar Folge Nummer 2, Karte Visit, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Okay, gut, dann geht's los.
Magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Danke auch für die Einladung. Also ihr habt meinen Namen schon gehört, Stefanie Jovanovic-Kruspel. Ich bin seit vielen Jahren im Naturhistorischen Museum tätig, bin von meiner Ausbildung her aber Kunsthistorikerin. Also habe ich einen gewissen Exotenstatus im Museum, der mich in der Form prädestiniert hat, ein bisschen in die Grenzbereiche zwischen Naturwissenschaft und Kunst zu schauen. Und ich habe verschiedenste Stationen eben im Laufe meiner Karriere des Museums durchlaufen. Ich bin in verschiedensten Fachabteilungen gewesen. Momentan bin ich gerade im Verlag verankert. Aber als roter Faden sozusagen meiner Tätigkeit ist so die Erforschung der Baugeschichte des Museums und auch die Schnittstelle eben von Naturwissenschaft und Kunst im Sinne der Illustration und der Visualisierung von wissenschaftsgeschichtlichen Inhalten. Das sind sozusagen meine großen Themen, und ich habe mich selber immer ein bisschen gebrandet mit den Namen. Ich bin die Miss Marple der Architektur- und Baugeschichte des Museums, und das stimmt auch. Also wenn man Fragen zur Geschichte unseres Museums hat, dann kommt man zu mir.
Mhm. Deswegen bist du auch da heute. Ich habe sehr viele Fragen zur Geschichte des Museums, des Naturhistorischen Museums. Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Das Naturhistorische Museum ist eines der größten naturhistorischen Museen der Welt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, absolut.
Ja, steht am Ring in der Bundeshauptstadt Österreichs, in Wien, wissen wahrscheinlich eh die meisten. Und das steht dort seit 1800.
Also eröffnet wurden wir 1889. Mhm. Und die Baugeschichte geht natürlich viel länger. 1871 ist begonnen worden mit dem Bau, und es ist Teil dieser großen Ringstraßenanlage, die der Kaiser Franz Josef eigentlich 1857 angestoßen hat. Und das war damals wirklich eine revolutionäre Idee. Also erstens einmal zwei wirklich gleichwertige Museen, ein kunsthistorisches und ein naturhistorisches. Also es ist eigentlich das Eindrucksvollste, wenn man in Wien ist, wenn man dieses Kaiserforum betritt, dass eben dieses Doppelgestirn da dieser beiden Museen einen empfängt, die von außen eigentlich verwechselbar ausschauen, sind Zwillingsbauten, und nur die Insider wissen, wie man sie unterscheiden kann. Also Sonnengott Helios auf unserem Museum auf der Kuppel und Pallas Athene auf der anderen Seite. Mhm. Anhand dieser kleinen Cues kann man es dann doch auseinanderhalten. Aber im Prinzip sozusagen zwei sozusagen Seiten einer Medaille, also völlig gleichwertig. Mhm. Und das ist damals auch etwas gewesen, was sehr, sehr ungewöhnlich war, weil überall in Europa sind natürlich im 19. Jahrhundert auch naturwissenschaftliche Museen errichtet worden, aber eigentlich immer in der Peripherie, im Zusammenhang mit botanischen Gärten oder mit Universitäten oder eben auf Industriegelände. Ja, in London ist es auf dem ehemaligen Gelände der Weltausstellung entstanden. Also das ist sozusagen im Herzen einer Großstadt, wirklich im Machtbezirk des sozusagen des neoabsolutistischen Reiches entstanden ist, ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Und auch zeigt eben auch die Wertigkeit, die die Naturwissenschaften zu der Zeit hatten.
Mhm. Wobei man heutzutage steht auch ein Elefant bei euch vor der Tür. Mhm. Der ist aber neu.
Ja, das ist ja ein Werk von Kumpf. Mhm. Und der wurde uns geschenkt. Und mhm. das ist eine der Hilfen für zumindest unsere kleinen Besucher, mhm. dass sie sofort wissen, auf welcher Seite sie hineingehen müssen, wenn sie ja. zu den Sauriern wollen.
Hilft auch mir. Hat auch mir geholfen. Aber es gibt ja sehr viel Geschichte zu diesem Museum. Und da würde ich gerne ganz vorne anfangen. Mhm. Und zwar, dieses Museum brauchte eine Sammlung. Und diese Sammlung wurde von jemandem gestiftet oder wie?
Ja, na, die sozusagen, wir ziehen unsere Geschichte eigentlich bis ins 18. Jahrhundert mhm. zurück. Also unsere Gründungsgeschichte, das ist natürlich immer eine Frage, wann man das ansetzt, aber sozusagen das große Gründungsereignis ist der Ankauf der Sammlung Bayou durch Kaiser Franz Stephan von Lothringen, das war der Ehemann von Maria Theresia, der kauft ja ungefähr um das Jahr 1750 die damals größte existierende Naturaliensammlung an von einem eben Florentiner Gelehrten namens Johann Ritter von Bayou. Und diese Sammlungen holt er nach Wien. Und auch den Johann Ritter von Bayou nimmt er gleich mit, als sozusagen Sammlungsdirektor und Kurator. Und diese Sammlung betreibt er eigentlich als reine Privatsammlung. Er ist naturwissenschaftlich extrem interessiert, er besucht diese Sammlung täglich und er nutzt sie auch sozusagen als sein persönliches Hobby. Nach seinem Tod aber wird diese Sammlung durch Maria Theresia, eben durch seine Frau, dann öffentlich zugänglich gemacht und ist damit eines der ersten Museen der Aufklärung gewesen. Und was die Maria Theresia auch macht, die war ja eine Frau, die durchaus sozusagen Realitätssinn besessen hat, die hat natürlich den Wert der Naturwissenschaften vor allem dahin bemessen, was das natürlich für ihr Reich für einen Vorteil bringt. Und natürlich die mineralogische Forschung war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und diese Öffnung der Sammlungen geht eben daher auch mit einer eigentlich auch wissenschaftlichen Aufbereitung der Sammlung, einer Neuordnung und eben einer wissenschaftlichen Erschließung. Sie beruft unter anderem eben ganz berühmte Mineralogen, wie zum Beispiel den Ignaz von Born nach Wien und beauftragt ihn ganz konkret, diese Sammlungen zu erweitern und eben auch zu katalogisieren. Und das ist eigentlich sie dann, die diesen Schritt macht.
Mhm. Das heißt, da war schon durchaus die Idee dahinter, wissenschaftliche Forschung zu betreiben, die dann gleichzeitig dann aber auch sogar industriell genutzt werden kann?
Ja, richtig, weil die Idee war natürlich, dass man quasi durch den Besuch der Sammlungen, das war schwerpunktmäßig eine mineralogische Sammlung, quasi die Bevölkerung einschult, wie quasi solche Stufen aussehen. Mhm. Und wenn sie dann im Feld quasi unterwegs waren, auf ihren eigenen Ländereien, war die Hoffnung, dass sie tatsächlich erzhaltige Stufen erkennen könnten und vielleicht sozusagen den Bergbau dann da tatsächlich in die Wege leiten oder eben zumindest einmelden, dass es solche Objekte gibt und damit natürlich den Bergbau in den Erblasten vorantreiben könnten. Also es waren sehr, sehr sozusagen pragmatische Überlegungen, die dahinter gestanden haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch die Zeit, in der noch die Alchemie eigentlich mit ihren Experimenten unterwegs ist, weil das ist ja im Prinzip, heute haben wir ein Bild von der Alchemie, als wäre das eine sozusagen obskure Geheimlehre gewesen, aber im 18. Jahrhundert, das ist die Wissenschaft. Mhm. Und in Wirklichkeit werden neue Verfahren der Metallurgie und das sozusagen des Bergbaus damit auch entwickelt. Und das waren eben sozusagen alles hands-on eigentlich Entwicklungen, die dann im Feld, ja, eben in den Erblanden dann auch angewendet werden konnten.
Mhm. Weil heute hat man eher ein Bild von Museen, dass sie unsere Vergangenheit bewahren und Vergangenheit beforschen. Damals war die Funktion anscheinend eine andere.
Ja, das war durchaus sozusagen sehr realitätsbezogen und durchaus eben auch mit kommerziellen und industriellen Interessen verquickt. Ja. Und man hat auch sehr aktiv gesammelt. Das ist ja etwas, was Museen jetzt zunehmend weniger tun, einfach aufgrund des Umstandes, dass natürlich auch weniger finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Aber das Sammeln natürlich aus der Schatzkiste des Kaisers heraus wurde mit intensiven sozusagen Bemühungen befördert. Ja.
Wenn wir beim Thema Sammeln sind, wir haben ja im Vorfeld dieser Folge schon kommuniziert und da haben wir darüber geredet, wo wir richtig reintauchen wollen. Und du hast mir gesagt, es gibt sowas wie nicht erzählte Geschichten des Naturhistorischen Museums. Was hast du damit gemeint?
Na, da gibt es eigentlich unendlich viel. Also das ist im Prinzip das, was mich meine ganze sozusagen Karriere eigentlich begleitet hat. Erstens mal, lange Zeit war das Museum auch als architektonisches Juwel, was es ja ist, ja, weil wir reden jetzt immer davon, es ist ein Gesamtkunstwerk. All diese sozusagen, die Idee des Gesamtkunstwerks ist ja, dass sozusagen die Architektur und auch die Sammlungen in ganz enger Kommunikation miteinander stehen. Also sprich, wenn wir einen Tropfstein zeigen, dann haben wir auch ein Gemälde dazu, wo dieser Tropfstein vorkommt. Also es ist eine ganz enge Verknüpfung zwischen der Illustration, die das Museum quasi schmückt, und dem, was das Museum auch tatsächlich didaktisch vermitteln will mit seinen Sammlungen. Und also all diese Narrative sind eben dadurch, dass das Museum ja primär eben als naturwissenschaftliche Forschungseinrichtung und auch eben als naturwissenschaftliches Museum in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und dieses sozusagen Neuaufbereiten dieser Zusammenhänge und dieser architektonischen Bezüge ist für viele Leute auch noch jetzt, wenn ich Führungen mache, immer der Eye-Opener. Und gesagt, oh mein Gott, so habe ich das Museum noch nie gesehen. Wenn man dann einfach sehr viele auch geschichtliche Informationen natürlich dazu bekommt, weil natürlich die Bildwelten stammen eben aus dem 19. Jahrhundert, als das Museum eröffnet wurde. Und eben heute uns natürlich einen Blick natürlich auch erlauben, wie Wissenschaft damals erstens kommuniziert wurde, wie sie verstanden wurde, was für Theorien und welche Ideen man eigentlich mit diesen Bildern transportieren wollte und was auch die großen Themen waren. Eben, das ist zum Beispiel eben in der Mineralogie der Bergbau und die Methoden, die man angewendet hat und wo sind die Vorkommen, welche Bodenschätze findet man. Und das geht dann eben bis hinein in die Evolution, ja, weil das Museum ist ja ein ausgeklügeltes sozusagen Evolutionsmuseum gewesen in seiner ursprünglichen Konzeption. Und auch das ist historisch im Prinzip von der Bildfläche ein bisschen verschwunden, weil ja die ethnografischen Sammlungen, die sozusagen eigentlich ein Kernbereich des Museums waren bei der Eröffnung, nämlich in einer neuen Abteilung, die der damalige Direktor, der Eröffnungsdirektor, der Ferdinand von Hochstetter geplant hatte, waren die ethnografischen Sammlungen quasi eine der wichtigsten Sammlungen des Hauses. Die haben fast ein Drittel des Hochparterres gefüllt. Und die sind ja 1927 dann ins heutige Weltmuseum übersiedelt. Und damit haben sie quasi erstens mal die Räume mit ihren Narrativen, die natürlich in der Dekoration noch vorhanden waren, eigentlich fragmentiert zurückgelassen und viele Fragezeichen quasi in den Raum gestellt, die unbeantwortet bleiben für den Besucher. Und gleichzeitig ist eben auch dieses Evolutionskonzept dadurch nicht mehr so sichtbar, das Ferdinand von Hochstetter eigentlich geplant hatte, weil das war ein Wurf in der damaligen Zeit. Ja.
Was war da das Weltbild?
Naja, dahinterlieg muss man sagen, also ich meine, die Theorien von Darwin gehen ja sozusagen auf 1859 mit seiner Origin of Species zurück. Allerdings hat es eben sehr, sehr lange gedauert, bis selbst Darwin sozusagen den Schritt dann gegangen ist, dass es tatsächlich auch auf die Menschen umlegt. Das ist ja erst eben dann 1871, dass er das publiziert. Und mit einer sozusagen noch größeren Verzögerung braucht es, bis das im deutschen Sprachraum tatsächlich ankert, diese Idee. Und vor allem natürlich im konservativen, katholischen Kaiserhaus und im katholischen Österreich, bis diese Idee sich durchsetzen darf. Also in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, also ein guter Freund vom Eröffnungsdirektor Ferdinand von Hochstetter, der Gustav Jäger, hat ja noch seine universitäre Karriere an den Nagel hängen dürfen, weil er tatsächlich sich frühzeitig für den Darwinismus geäußert hat. Also das konnte sozusagen der Genickbruch sein. Und das Interessante ist eben, dass dem Ferdinand von Hochstetter es gelingt, trotz seiner sozusagen Befürwortung von Darwin und das auch eigentlich der allerersten Stunde, 1861, traut er sich quasi öffentlich damit an die hinauszugehen, trotzdem im Naheverhältnis des Kaiserhauses zu bleiben und eben auch eigentlich eine fantastische Karriere hinzulegen. Also nicht nur, er nimmt an der Novara-Expedition teil, das tut er vorher schon, bevor er sich da als Darwinist outet, aber dann wird er erst nochmal der Lehrer von Kronprinz Rudolf, das auch ein ganz besonders intimes Verhältnis zum Kaiserhaus eigentlich dokumentiert, und dann wird er zum Direktor dieses neu zu bauenden Museums ernannt. Ja. Und diese drei Karriereschritte, ja, sind eigentlich unglaublich auf dem Hintergrund dessen, dass er eine Theorie vertreten hat, die damals hoch umstritten war. Und er baut dann eben eigentlich in Zusammenarbeit mit den Architekten, konzipiert er ein Museum, das weltweit einzigartig ist. Ja, weil diese Eingliederung, diese radikale Eingliederung des Menschen in die Naturgeschichte war damals einfach wirklich ein großer Wurf. Ja. Mhm. Und das ist eben durch die historischen Geschehnisse, die dann nach dem Ersten Weltkrieg kommen, interessanterweise sukzessive beschnitten worden. Und deswegen auch heute nicht mehr im Museum so wahrnehmbar, wie das ursprünglich gedacht war.
Das heißt also, diese Verortung des Menschen in der Kontinuität der Natur, genau, die ist im in der Architektur auch zu finden.
Ja, und zwar primär eigentlich.
Aber wie?
Ja, spannend. Das Lustige ist eben, das ist immer auch die Diskussion im Haus gewesen. Wir sind doch eigentlich kein Evolutionsmuseum, wir sind doch ein systematisches Museum. Wir organisieren alles systematisch nach Linné. Ja, das stimmt natürlich.
Nach Linné heißt?
Charles Linné hat sozusagen die moderne Systematik gegründet, wo er natürlich die Tier- und Pflanzennamen dann mit Gattungs- und Artnamen belegt hat. Also er benennt alles. Und gleichzeitig aber dadurch, dass er diese sozusagen Benennung der Gattungen und Arten macht, zeichnet er eigentlich auch eine Art sozusagen Familienzusammengehörigkeit. Mhm. Wer sozusagen ist mit wem verwandt. Nur hat Linné quasi ein statisches Weltbild. Linné geht davon aus, Gott hat die Arten geschaffen, so wie sie sind, und sie sind unveränderbar. Mhm. Und das, was quasi Darwin tut, er legt dem Ganzen quasi eine historische Leiste, sozusagen eine Zeitleiste, legt er dem Ganzen zugrunde. Es gibt einen Zeitpunkt, wo eben sozusagen die Arten entstehen und die entwickeln sich im Laufe der Zeit. Und dieses sozusagen historische Narrativ, den kann man natürlich in einer Schausammlung schwer transportieren. Das ist fast unmöglich. Man kann natürlich die Tiere nach ihrer Verwandtschaft gruppieren, aber das könnte prinzipiell eigentlich auch sozusagen am Tag der Schöpfung in dieser
Form. Und diese Draufsicht hat man ja dann nicht.
Hat man nicht, genau. Ja. Und die kommt nur über das Bildprogramm zustande. Mhm. In Wirklichkeit alle sozusagen historischen Narrative, dass dieses historische Gewordensein von Natur wird ausschließlich über die Bildwerke des Museums kommuniziert. Und zwar ganz dominant, wenn man bei uns ins Museum hereinkommt, geht man ja über eine große Treppe, die quasi in den ersten Stock, wo sich dann das gesamte Tierreich entfaltet, hinauf. Und eben über diesem Stiegenhaus ist ein Gemälde, und zwar nämlich der Kreislauf des Lebens. Und das ist tatsächlich der Kampf ums Dasein. Das ist tatsächlich quasi die Triebfeder, die quasi den Artwandel vorantreibt, nämlich der Struggle for Existence. Ja, das ist eben ein Kreislauf, und das ist wieder sozusagen auch mal die Spitzfindigkeit des Programmes, kein Kampf ums Dasein, wo verschiedene Tier- und Pflanzenarten quasi um das Überleben ringen, sondern der Mensch. Der Mensch sozusagen ist diesem Kreislauf unterworfen, des Werden und Vergehens. Und damit sozusagen holt Hochstädter im Prinzip zwei Themen ab. Einerseits quasi diese Triebfeder des Struggles for Existence, der quasi die Dynamik der Evolution vorantreibt, und gleichzeitig eben auf den Menschen heruntergebrochen. Das heißt, jeder, der diese Stiegen hinaufgeht, muss eigentlich kapieren, ja, er ist Teil dieses Überlebenskampfes, und das wird dann sozusagen noch einmal im Narrativ der Architektur sogar nochmal aufgenommen, weil wenn man bei uns dann in der Kuppelhalle steht, also in der großen Museumskuppel, dann gibt es eben da oben quasi den Olymp der verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, da sind alle versammelt, die im Haus ursprünglich vertreten waren, und dann gibt es einen Fries, und in diesem Fries, der ist wirklich sozusagen in your face, wird erzählt die Geschichte quasi der Abstammung des Menschen. Und zwar, da gibt es ein ganz sozusagen fast comichaftes sozusagen Detail, wo ein Affe einem Menschen einen Spiegel vorhält.
Oh, wow.
Und dahinter ist ein weiterer Affe, der ein Buch in der Hand hält, das aufgeschlagen ist, und auf dem steht Darwin, die Abstammung des Menschen. Mhm. Also das ist wirklich die ganz direkte sozusagen, sozusagen wirklich, man wird direkt damit konfrontiert. Und zwar nämlich in einer fast humorvollen Weise, weil das ist eher sozusagen wirklich ein bisschen komikhaft auch dargestellt. Der Mensch, der quasi den Spiegel vorgehalten will, der bedeckt seine Augen und will das nicht sehen. Ja? Mhm. Also das heißt, da wird auch ganz konkret auf das angespielt, was für ein Schock für die Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts halt auch war. Ja? Da gibt es eine ganz nette Anekdote von einer englischen Pastorenfrau, die eben gesagt haben soll, Gott gebe, dass es nicht wahr ist. Und wenn es doch wahr ist, so gebe Gott zumindest, dass niemand davon erfährt. Und das hat sich natürlich eben bis nach Wien durchgesprochen. Mhm. Und eben ist tatsächlich in diesem Architekturdetail quasi wirklich als Konfrontation für den Besucher direkt quasi ablesbar.
Und heute, wenn es Menschen wahrnehmen, dann nehmen sie es dekorativ wahr.
Nehmen sie es dekorativ wahr und können es natürlich auch nicht mehr in diesem ursprünglichen Konzept, weil eben tatsächlich, wir haben zwar die Humanwissenschaften nach wie vor im Haus, wir haben ja die Prähistorie und wir haben noch immer die Anthropologie, aber dieses sozusagen Dominante der menschlichen Kultur, die eigentlich ebenfalls als evolutives sozusagen auch der Evolution unterworfen, begriffen wurde, das ist natürlich beschnitten und nicht mehr nachvollziehbar.
Warum hat es diesen In Wirklichkeit ist es ja fast eine Verkürzung.
Ja,
warum ist die passiert?
Die ist passiert, weil tatsächlich, man muss immer bedenken, die Ethnographie war eine Jungenwissenschaft. Im Prinzip, was der Hochstädter auch macht, er ist einfach ein kluger Mann, er beobachtet, was sind sozusagen die großen Strömungen der Zeit. Und damals beginnen sich die Humanwissenschaften eben naturwissenschaftlich zu etablieren und das zu Forschungsdisziplinen zu werden. Und er kapiert, also wenn er ein modernes naturgeschichtliches Museum haben will, dann muss er diese Disziplinen eigentlich denen auch eine Heimat geben. Und es ist tatsächlich so, dass quasi das Naturhistorische Museum die erste Heimat ist. Es gibt nicht an der Uni einen Lehrstuhl, es gibt eigentlich gibt gerade die anthropologische Gesellschaft, aber mehr gibt es eigentlich nicht. Und was aber damals, glaube ich, nicht ganz absehbar war, es war klar, dass das so quasi eine Emerging Science ist, aber wie das abheben wird, das hat damals natürlich niemand gewusst. Und tatsächlich passieren ja dann unglaublich viele Dinge, wie zum Beispiel auch die Weltreise von Franz Ferdinand, wo ja aber tausende Objekte dann einfach da gekommen sind und temporär ein eigenes Museum dafür eingerichtet wird. Und das führt dann dazu, dass einfach, obwohl das luxuriös und eigentlich platzluxurierend gedacht war, das Museumskonzept in Wirklichkeit vollkommen klar wird. Das reicht nicht aus. Ja. Mhm. Und daher ist dann im Prinzip, es beginnt sozusagen so mit dem Ersten Weltkrieg, die Sammlungen sind ständig in Veränderung noch, eben wie gesagt Franz Ferdinand Sammlungen. Man ist sich vollkommen im Klaren, dass man auf jeden Fall irgendwie neu organisieren muss. Und dann wird lang geschlossen, Erster Weltkrieg natürlich, sind die Säle teilweise zu. Und dann sagt man, okay, nein, also wir resetten, es ist zu groß und wir gehen über in den Corps de Logis. Ja. Mhm. Und dann entsteht erst parallel, also quasi als Institution noch immer eingebettet, organisatorisch ins Naturhistorische Museum entsteht ein eigenes Museum, das aber noch quasi dazugehört und dann erfolgt dann wirklich sozusagen halt die komplette Trennung. Und da erfolgt auch eine Trennung leider unserer historischen Narrative. Ja? Sowohl das Weltmuseum als auch wir leben mit einer halben Geschichte.
Mhm. Wobei wir, wenn wir über diese Sammlungen reden, ja aber auch drüber reden müssen, dass die Geschichten, die dort erzählt werden, die Geschichten, die an diese Objekte gebunden sind, auch Geschichten derer sind, die die mächtigen, meist männlichen, weißen Männer waren. Wie geht man heutzutage damit um, dass es da so viele Leerstellen gibt?
Ja, das ist eben wirklich auch ein spannendes Thema, wie sozusagen diese marginalisierten Geschichten, die Museumsgeschichte natürlich eben so begleiten. Und das ist Gott sei Dank etwas, das nach und nach immer mehr in den Fokus rückt. Ja. Also die Kolonialismusforschung bringt das auf, die Provenienzforschung bringt das auf. Wir haben natürlich auch die Ära des Nationalsozialismus. Und das sind alles Aspekte, wo entweder Geschichte bewusst marginalisiert wurde, indem man sie verschwinden lassen wollte, oder beziehungsweise einfach, wie du richtig gesagt hast, die Protagonisten einfach sozusagen alles andere überstrahlt haben und bestimmte Narrative damit unterdrückt worden sind. Ja. Also das betrifft weibliche Narrative, das betrifft eben aber auch eben indigene Zulieferer bei Expeditionen. Und da muss man einfach die Quellen einfach neu evaluieren. Ja, man muss diese ganzen Forschungstagebücher sich noch einmal anschauen und eben dann tatsächlich versuchen, anhand dieser Primärquellen tatsächlich versuchen, herauszufinden, wer sind eigentlich die Protagonisten, die dahinter stehen. Und jetzt, wir sind gerade jetzt in einem Forschungsprojekt zusammen mit der Akademie der Wissenschaften, wo wir die Tagebücher eben vom Gründungsdirektor, eben von Ferdinand von Hochstädter, der selber ja auf der Novara-Expedition dabei war.
Aber, kannst du kurz sagen, was die war?
Ja, also die Novara-Expedition ist, wenn man so will, wirklich die ehrgeizigste aller Forschungsexpeditionen des österreichischen Kaiserhauses gewesen. Und zwar nämlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschließt eigentlich der Erzherzog Ferdinand Max, er möchte quasi eine Übungsfahrt für die Kriegsmarine machen, aber das wäre doch so ganz cool, wenn das eine Weltumsegelung wäre, die dann auch im Dienste der Wissenschaften steht. Und die Akademie der Wissenschaften ist natürlich hoch begeistert. Das ist sozusagen eine wunderbare Aktion. Und es werden also erlesenste sozusagen Persönlichkeiten ausgewählt, die also an dieser Fahrt teilnehmen können. Und einer davon ist eben dieser Ferdinand von Hochstädter, der als Geologe da mitfahren darf. Und der Ferdinand von Hochstädter begreift sofort, dass das eigentlich der Steigbügel für seine Karriere sein wird und kriegt auch noch die Chance, als Erdwissenschaftler, muss man ja auch sagen, das ist alles findet ja natürlich in einer kolonial aufgeteilten Welt statt. Und auch die Novara-Expedition hatte ja keine Chance mehr, irgendwelche wirklichen Kolonien sozusagen für sich zu akquirieren, weil die Welt war bereits aufgeteilt. Mhm. Und daher war aber trotzdem sozusagen die koloniale sozusagen Hintergrundidee, Forscher aus Österreich reisen da in die Welt und können den großen Kolonialherr, der ja sozusagen als diplomatische Dienstleister da durchaus so entgegenkommen, und dann hat man auch wieder mal sozusagen vielleicht Anspruch auf eine Gegenleistung. Mhm. Und so ist eben der Hochstädter, wie er in Neuseeland anlandet mit der Novara, natürlich erst einmal ein gern gesehener Experte, weil die sind natürlich begeistert, dass sie jemanden haben, der ihnen einschätzen kann, ob die Kohlevorkommen, die sie dort haben, vielleicht ausbeutungswürdig sind. Und bitten daher die Expeditionsleitung, ob sie quasi den Hochstädter sich ausborgen dürfen. Und der Hochstädter ist am Anfang so ein bisschen reluctant, weil er sich denkt, okay, eigentlich, ich spreche die Sprache der Maori nicht. Also ich bin da eigentlich sozusagen auf immer fremde Hilfe angewiesen. Aber kapiert dann natürlich sehr schnell, dass es eine Once-in-a-Lifetime sozusagen Chance für ihn ist, weil er tatsächlich ein völlig unerforschtes, vor allem geologisch völlig unerforschtes Land zur Verfügung gestellt wird, bekommt und tatsächlich dort quasi eigentlich eben nicht eingeengt, nur von den Erdwissenschaften, alles beschreiben kann. Und er plant auch damals schon, eben er hat ihn schon im Kopf, dass er später ein populärwissenschaftliches Buch über Neuseeland schreiben wird. Mhm. Und er reist eben dann durch Neuseeland und macht eben, wie sozusagen abgemacht mit den Kolonialmächten, mit den Britischen, sozusagen die Evaluierung der Kohlefelder und auch der Goldgefelder, die sozusagen vermeintlich dort sind. Und gleichzeitig nutzt er das aber quasi in einer enzyklopädischen, fast Alexander von Humboldt-mäßigen Form, die Tier- und Pflanzen- und auch Kulturwelt Neuseelands zu beschreiben. Mhm. Und diese Tagebücher sind zum Großteil bei uns im Museum. Wir besitzen die Neuseeland-Tagebücher bis auf eines. Eines ist eben in der Geologischen Bundesanstalt, aber mit denen sind wir im guten Austausch. Und es ist eben geplant, diese 5 Tagebücher eben jetzt noch einmal, also die sind noch nie behandelt worden eigentlich in der Form, tatsächlich eben erstens mal zu transkribieren, auf deutscher Sprache auch zur Verfügung zu stellen in Transkription und auch wissenschaftshistorisch aufzuarbeiten. Und das ist natürlich eine tolle Chance, weil eben tatsächlich man jetzt auch auf diese marginalisierten Geschichten, die natürlich auch da eine große Rolle gespielt haben, weil der Hochstädter bezieht sein Wissen im Prinzip von den Maoris. Mhm. Ja, die sind diejenigen, die Namen der Landstriche kennen, die wissen, wie sozusagen Tiere und Pflanzen verwendet werden, für welche Zwecke, wo sie zu finden sind. Also er findet dann auch die Moa-Knochen, aber immer nur mit Hilfe der dort lebenden Menschen. Mhm. Und das eben ein bisschen herauszuziselieren und auch eben sichtbarer zu machen, das ist der Schritt.
Wie macht man das?
Naja, wir haben ein Team von Experten gebildet. Tatsächlich, das ist der große Vorteil des Naturhistorischen Museums, dass wir ja quasi alle Disziplinen quasi fast versammelt haben. Wir haben von den Anthropologen eben bis zu den Erdwissenschaftlern und Zoologen und Botanikern alles im Haus. Mhm. Und dann holen wir uns natürlich auch noch Expertise eben von extern, eben mit eben der Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften, die natürlich eine riesen Expertise eben bereits in der Kolonialismusforschung haben. Und dann schaut man sich diese Tagebücher einfach gemeinsam an. Und es werden einfach Expertengruppen gebildet, die sich halt schwerpunktmäßig diesen verschiedenen Facetten dann nähern. Und so kriegt man dann ein Mosaik, das in Summe dann vielleicht ein bisschen mehr aussagt, als wir bis jetzt hatten, wo wir relativ eindimensional Heldengeschichten erzählt haben.
Aber es ist spannend, dass Sie die Museen jetzt sehr stark mit sich selbst beschäftigen.
Müssen sie zwangsläufig. Ja. Es ist auch der Druck von außen auch an uns herangetragen wird, unsere eigene Geschichte sehr kritisch zu betrachten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und das Zweite ist eigentlich, es ist auch eine Riesenchance. Ja. Weil Museen leben dadurch, dass sie eigentlich ihre Narrative halt eben ständig auch wieder neu überprüfen. Geschichte ist nicht statisch. Wir müssen sie im Prinzip eigentlich ständig neu erfinden. Das, was wir quasi fragen, bestimmt das, was wir als Antwort bekommen. Das heißt also, die Vergangenheit ist kein statisches Ding, das einmal bearbeitet ist und dann für immer quasi vor sich ruhen darf. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch die große Chance, die Museen haben, dass sie tatsächlich eben gegenwartsbezogen die Sammlungen und auch die Geschichten, die sie haben, immer wieder neu interpretieren und befragen können.
Aber wie geht man eigentlich damit um? Weil prinzipiell muss ich schon sagen, ich gehe sehr gern ins Naturhistorische und ins Kunsthistorische Museum und ich bin wie so ein kopfloses Huhn. Ich lasse mich da einfach von meinem Interesse treiben an dem Tag Und manchmal stehe ich schon so vor den Sarkophagen oder vor den Mumien und denke mir, ich weiß nicht, ich meine, wo kommen die? Also ist es okay, dass die Dinge jetzt in Wien in diesem Gebäude liegen? Also ich bin da selbst zwiegespalten, aber wie geht man als Museum mit sowas um?
Ja, es ist auch ein ständiger Verhandlungsprozess. Also im Prinzip, die Museen, also gerade das Naturhistorische Museum besitzt ja natürlich zum Beispiel auch ganz viele Human Remains. Ja. Mhm. Und die anthropologische Sammlung ist permanent damit befasst, wie sie mit dem tatsächlich umgehen soll. Und eben, wir haben ja auch schon viele Sachen tatsächlich zurückgegeben. Mhm. Ja. Nur ist das halt einfach auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil man muss erst einmal das Vis-à-vis ausfindig machen. Man muss dann auch ein verlässliches Vis-à-vis haben, damit man quasi tatsächlich, weil da geht es ja um Bundesbesitz. Ja. Das ist ja sozusagen die Sammlung. Gehören ja nicht dem Museum, sondern gehören der Republik Österreich. Und das heißt, das sind also unheimlich auch bürokratische und komplizierte Wege, bis die Dinge, wenn man sie zurückgeben will, selbst wenn man das möchte, ja, bis sie dann dort landen. Bei Neuseeland ist uns das gut gelungen. Da hat eine Kollegin von mir, die Professor Sabine Eggers, wirklich mit sehr viel Fingerspitzengefühl einfach eine wunderbare Kooperation mit den Neuseeländern aufgebaut. Und das sind eben die Human Remains, die eben auch teilweise eben widerrechtlich einfach, ja, aus unserem moralischen Kompass einfach aus völlig falschen Gründen, ja, im Museum gelandet sind, eben wieder nach Neuseeland repatriiert worden. Und das Schöne ist eben, das klingt zunächst mal so nach einer Verluststory, ja, mhm. aber in Wirklichkeit sind das Erfolgsstories, weil tatsächlich eben wir tatsächlich in einer sehr vernetzten und globalen Welt, ja Gott sei Dank mittlerweile leben und tatsächlich, wenn solche Sachen auf Augenhöhe zurückgegeben werden können, da sich völlig neue Türen natürlich auftun. Also wir haben jetzt gerade eben in der Aufarbeitung unserer eben stark sozusagen neuseelandlastigen Geschichte natürlich unglaublich tolle Partner gewonnen, mit denen wir auch zusammenarbeiten können, die wir vorher nicht gehabt hätten, mhm. weil es einfach nicht diese Austausch Möglichkeiten gab. Und das heißt also im Prinzip, auch wenn Museen Sachen wieder abgeben müssen, ist das kein Verlust. Ja? Im mhm. Gegenteil, es ist ein Gewinn. Ja? Mhm. Es ist ein Gewinn für beide Seiten. Ja?
Mhm. War diese Perspektive auf die Sammlungen. Jetzt gehen wir mal zu den Sammlerinnen oder zu den Forschenden an sich. Da hast du nämlich ein Buch mit herausgegeben. Du hast mir das heute mitgebracht, das ist nagelneu.
Ja, das ist nagelneu, richtig.
13 Frauen aus der Geschichte des Naturhistorischen Museums in Wien. Und ja, erzähl mir mal was zu dem Buch.
Ja, das ist tatsächlich jetzt anlässlich des Internationalen Frauentages eben erschienen und ist der erste Versuch tatsächlich, dass das Museum seine eigene weibliche Geschichte versucht, ein bisschen zu fassen. Das wäre natürlich im Prinzip, wenn man das umfassend aufarbeiten wollte, wahrscheinlich ein 8-jähriges Forschungsprojekt. Mhm. Diese Zeit hatten wir jetzt mal zunächst nicht genommen. Wir wollten mal eine Initialzündung setzen und wir haben einerseits ein ehrgeiziges Projekt verfolgt, aber gleichzeitig haben wir es auch natürlich auf Machbarkeit heruntergebrochen. Das heißt, wir haben gesagt, was können wir wirklich tun? Was ist uns ein Anliegen? Das Wichtige war uns einfach, die verschiedenen Rollen, die Frauen in der Geschichte ausgefüllt haben im Museum, abzubilden. Und das heißt, das sind eben dann nicht nur die großen Forscherinnen, mhm. die Flagship-Frauen und auch nicht nur die Mäzeninnen wie die Maria Theresia und die Leopoldine, die natürlich quasi viel für die Sammlungen beigetragen haben, sondern auch eben all die Frauen, die eben nur in diesen Regieposten tätig waren, weil eben Marginalisierungsgeschichte ist immer auch eine Sozialgeschichte. Ja? Also das heißt, es ist auch ein bisschen auch der Versuch, Geschichte von unten zu betreiben und auch diese Frauen, die eben als Präparatorinnen, als Hilfskräfte, als Kanzlistinnen, Dionistinnen, wie man sie damals genannt hat, und einfach auch als Reinigungsfrauen. Zumindest da, wo wir können, auch vor den Vorhang der Geschichte zu bitten. Und das war natürlich ein schwieriges Projekt, weil eben gerade bei solchen Protagonisten die Lücken natürlich noch größer sind. Es sind schon bei den Flagship-Frauen schwierig genug gewesen. Also es ist vor allem bei den Bildern, ist einfach gähnende Leere. Es gibt ganz mhm. wenig Bilder einfach von Frauen, die wirklich aussagekräftig sind. Von manchen sogar von wirklich wichtigen Frauen aus unserer Sammlungsgeschichte fehlen uns einfach die Porträts. Ja. Und umso mehr ist das natürlich dann bei Frauen, die quasi tatsächlich eben auch sozial nicht in den Rängen waren sozusagen, wo sie der historischen Geschichtsschreibung automatisch sozusagen von der dokumentiert werden. Und das heißt, die sind eigentlich wie Phantomfrauen. Ja? Die tauchen irgendwo in einer Meldung mal in einen analen Bericht auf oder in irgendeiner Quelle, weil sie irgendwo mal sozusagen auffällig geworden sind und quasi bestraft wurden. Dann gibt es da kurz sozusagen eine Meldung. Aber die verschwinden dann halt auch wieder. Und so ist es zum Beispiel bei unserer ersten Säugetierpräparatorin. wir haben wirklich alles versucht, aber wir konnten ihren Namen nicht herausfinden. Ach, wirklich? Es ist immer M. Richter, wir wissen ihren Vornamen nicht. Vermutlich ist es eine Marie Richter, aber wir wissen es nicht. Mhm. Ja. Und das sind halt Sachen, die einfach, es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Mhm. Und deswegen haben wir bei dem Buch eben auch einen Trick verwendet, ein bisschen einen Trick, beziehungsweise ich glaube, es ist einfach auch ein neues Toolset, das wir brauchen, wenn wir marginalisierte Geschichten erzählen wollen und irgendwie fassbar machen, dass wir mit künstlerischen Mitteln gearbeitet haben. Mhm. Wir haben einfach diese gähnende Leere der Bildwelten eben mit Comics gefüllt und wir haben auch das, was wir eben nur zwischen den Zeilen in den Quellen lesen konnten, eben mit poetischen Texten versucht abzuholen. Und das ist vielleicht ein bisschen ein unorthodoxer Weg für ein naturwissenschaftliches Museum, aber ich glaube ein wichtiger Weg, weil einfach sonst würden viele Geschichten gar nicht erzählt werden können. Und das war dann irgendwie die Alternative, wo ich gesagt habe, nee, das geht auch nicht. Mhm. Ja. Wir wollen sie auf jeden Fall erzählen.
Aber ich gehe davon aus, dass du jetzt tatsächlich eine persönliche Bindung zu diesen 13 Frauen hergestellt hast.
Zu vielen davon.
Zu vielen davon. Gehen wir mal, magst du mal...
Soll ich eine vorstellen?
Ja, stellen wir mal meine
Lieblingsfrau.
Sagen wir mal deine Lieblingsfrau.
Also meine Lieblingsfrau ist tatsächlich eben als Kunsthistorikerin die Leontine von Littrow. Mhm. Die Leontine von Littrow ist tatsächlich eine Person, die als erste und einzige da drinnen auch sozusagen mit Titel benannt wird. Und zwar deswegen, weil sie ist die einzige Frau, die am Naturhistorischen Museum einen quasi künstlerischen Auftrag erhalten hat. Und zwar darf sie ein Bild malen. Ja? Und dieses Bild hängt bei uns in einem sehr, sehr wichtigen Saal, also in einer von diesen sozusagen Hochparterre-Sälen, die auch noch zusätzlich mit Karyatidenschmuck speziell sozusagen hervorgehoben sind und der noch dazu den Namen der Kaisersaal getragen hat. Und zwar aus dem Grund, weil das ein Saal war, der ursprünglich als Vortragssaal im Gespräch war und tatsächlich eben mit seinem Bildprogramm den Kaiser, den Bauherrn, also Franz Josef, huldigen sollte. Und das heißt, die Gemälde an den Wänden tragen alle irgendwo den Kaiser Franz Josef im Namen. Also was ist der Kaiser Franz Josef Gletscher und der Kaiser Franz Josefs Fjord und Kaiser Franz Josefs Land. Und es sind alles Kältethemen. Also es ist immer eben ein Fjord, ein Gletscher oder eben, wie gesagt, höchstpersönlich der Nordpol. Und dann gibt es ein Bild und das ist eben von dieser Leontine von Littrow. Und das ist eine Küstenlandschaft in Dalmatien. Mhm. Und da kommt kein Kaiser Franz Josef vor und man denkt sich, warum? Warum? Ja. Mhm. Und eben, es ist noch dazu so, das Bild ist nicht einmal mit Leontine von Littrow signiert, sondern es steht Leo von Littrow. Und so die Leontine von Littrow hat eben tatsächlich als Rufnamen Leo gehabt und hat tatsächlich sehr früh behirnt, dass diese Verwechslung oder diese naheliegende Verwechslung ihres Vornamens ihr durchaus dienlich sein kann, weil sie hat einfach unter dem Namen Leo von Littrow bei allen großen Kunstsalons ihre Bilder eingeschickt und keiner hat nachgefragt, ob das eine Frau oder ein Mann ist, weil der Name Leo... Oh. Könnte ja auch ein Mann sein, das hat man gar nicht besser hinterfragt. Und damit konnte sie überall mitmachen, weil es war ja eine Zeit, wo ja Frauen noch nicht einmal an der Akademie der Bildenden Künste studieren konnten. Mhm. Ja, also da sozusagen so schafft sie so grundsätzlich einmal irgendwie sozusagen einen Fuß in der Kunstszene in die Tür zu bekommen. Und dann ist aber immer noch die Frage, warum malt sie in diesem Saal, was ist das einzige, eine südliche Landschaft mit Palmen und Kakteen, während sozusagen alle anderen diese Nordpollandschaften, was ja durchaus naheliegend ist, weil wie gesagt, die Nordpolexpedition war natürlich damals der heiße Scheiß. Also 1874 war ja die Nordpolexpedition auch vom Kaiserhaus unterstützt und das Bild eben von Julius von Peyer ist eines der Gemälde in diesem Saal. Und dann muss man wirklich schon tief in ihrer Biografie kramen, bis man sozusagen zu einer vernünftigen Hypothese kommt, warum dieses Thema gewählt wurde. Und so stellt sich dann heraus, sie stammt aus einer Familie durchaus aus alten Adel, die Littrows, ja. Und ihr Vater, eben der Heinrich von Littrow, war der Kapitän der Kriegsmarine in Triest. Und war sehr gut befreundet mit dem Karl Weibrecht, einer der beiden sozusagen Expeditionsleiter der Nordpol-Expedition, war der Julius Peyer und der Karl Weibrecht. Und damals war eben Nordpol-Expedition im 19. Jahrhundert, war ja nicht Österreich die einzige Expedition, die da ausgerückt ist, sondern das war das Thema. Und man hat natürlich sehr wohl auch sozusagen immer Empfehlungen abgegeben. Wie macht man das? Was sind sozusagen the state of the art? Ja? Und da war die Empfehlung, man nehme bitte, wenn man schon eine Nordpol-Expedition unternimmt, für die Matrosen nordische Männer. Also sprich, entweder Norweger, besten eben sozusagen sogar Indigene, die dort oben leben, einfach weil die mit der Kälte gut umgehen können und so weiter. Und Karl Weibrecht entscheidet sich bewusst, beraten vom Heinrich von Littrow, dagegen. Und zwar entscheidet er tatsächlich, Leute aus Dalmatien zu nehmen, also die heimischen Matrosen, die dort zu Hause sind, und mit denen auf die Nordpol-Expedition zu gehen. Und das ist eben wirklich, also der Heinrich von Littrow ist dafür zuständig, diese Männer zu rekrutieren und sagt zu ihm, bitte glaub mir, das ist die bessere Wahl. Und tatsächlich, er hat ja auch dann wirklich keine Probleme mit Meuterei, obwohl die ja wirklich Tod und Verderben dort oben treffen. Sozusagen bleibt ihm die Mannschaft bis zum Schluss ja auch treu. Und es scheint also so zu sein, dass eben tatsächlich diese Leontine von Littrow, die unter einem männlichen Pseudonym im Museum malen muss, tatsächlich mit dieser dalmatinischen Küstenlandschaft den namenlosen Helden der Nordpol-Expedition eigentlich ein Denkmal gesetzt hat, nämlich diesen Matrosen, die eben genau aus dieser Gegend, nämlich eben der Dalmatien-Gegend um sozusagen Dubrovnik, damals Ragusa, gelebt haben. Und das finde ich einfach, das ist sozusagen die doppelte Marginalisierungsgeschichte. Ja. Eine marginalisierte Frau erzählt sozusagen, die marginalisierte Geschichte der Teilnehmer einer wirklich wichtigen Expedition. Und zu diesen Männern gibt es keine Namen, keine Biografien, nichts.
Glaubst du, denen war dieser Subtext bewusst?
Ja, ich glaube, zu der Zeit, wo das Bild dort aufgehängt wurde, war das allen bewusst. Allen sonnenklar. Ja.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass damals Bilder viel bedeutungstragender waren.
Ja.
Das ist nicht zufällig passiert. So wie du sagst, man geht nicht zufällig ins Naturhistorische Museum und da hält einem ein Affe das Spiegel vors Gesicht. Und heutzutage, durch diese Überbebilderung, die wir überall ausgesetzt sind, gibt es da irgendwie, hat man gar nicht mehr die Kapazität, diese Bedeutung wahrzunehmen?
Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass das Museum auch selber eben diesen Narrativ ja verloren hatte. Ja? Mhm. Also dass tatsächlich der erste Führer im Jahre 1889, der herausgekommen ist, wenn man den aufschlägt, das ist wirklich erhellend, dann wird immer zunächst, bevor die Sammlungen besprochen werden, werden die Bilder besprochen. Die sind quasi wie das Vorwort. Und wenn man auch den Saal eigentlich betritt, ist das gedacht, du liest den Saal quasi wie eine Buchseite von oben nach unten. Das ist quasi das Vorwort und dann gehst du in den Subtext und in die Sammlungen hinein. Und deswegen, das ist einfach verloren gegangen, weil einfach dieses Konzept einfach nicht mehr kommuniziert wurde, weil das muss natürlich erzählt werden. Das war in der ursprünglichen Konzeption sicher sozusagen, so sind die Kuratoren durchs Haus gegangen und haben gesagt, schaut euch das an. Mhm. Ja? Das war das Wikipedia des 19. Jahrhunderts. Mhm. Ja? Und wie du richtig sagst, natürlich die jetzige Bilderflut, wer schaut da noch hinauf? Ja? Und das ist tatsächlich, man muss diesen Blick hinleiten, damit Leute das eben wieder sich sozusagen auch anschauen. Und dann funktionieren die Narrative zum Teil natürlich wieder. Teilweise fehlen natürlich einfach die Hintergrundinformationen, ja? Die damals einfach, die man gewusst hat, weil es einfach sozusagen, das waren die Expeditionen der Zeit. Ja? Über die hat man sicher eben überall gesprochen. Ja? Und deswegen war das kein verdeckter Narrativ zu der Zeit. Aber dass das halt eben nach dem Zweiten Weltkrieg, nach zwei Weltkriegen dann verschwindet, ja.
Jetzt wieder zurück zu den 13 Frauen. Jetzt haben wir deine Lieblingsgeschichte, die Lieblingsfrau, erzählt bekommen. Welche magst du am wenigsten?
Ja,
ist das eine übergriffige Frage?
Nein, welche mag ich am wenigsten? Also ich war verblüfft, sagen wir mal so, weil ich habe verschiedene Frauen recherchiert. Mhm. Und es war natürlich eben auch der Versuch, wir wollten wirklich bis in die Gegenwart gehen. Wir wollten Frauen sozusagen, wir haben gesagt, also sie müssen alle tot sein. Das war sozusagen eine der Prämissen, sie müssen tot sein. Aber sie können zumindest vor kurzem gestorben sein. Und am schwierigsten waren eigentlich die Frauen aus der Gegenwart zu recherchieren. Das war interessant, dass eigentlich auch zu denen die Problematik sich überhaupt nicht geändert hatte. Dass wir wieder Schwierigkeiten hatten, aussagekräftige Bilder zu finden. Dass wir eigentlich diese persönlichen Zwischentöne nicht finden konnten. Ja? Dass die Frauen blass bleiben. Ja? Und ich denke mir, das war irgendwie so auch ein Teaching-Moment für mich als Museumshistorikerin, dass wir sehr genau darauf aufpassen müssen, wie wir auch uns selber dokumentieren, ja? Und wie wir eben schauen, dass wir sozusagen, was wir über uns weitergeben. Es wird sowieso, wir kommen in ein Zeitalter, wo uns im Prinzip eine riesige Amnesie, eine historische, befallen wird. Weil wenn jetzt Leute in Pension gehen, ihre E-Mail-Verkehre, die verschwinden, das ist weg. Ja, während ich die Forschungstagebücher vom Ferdinand von Hochstädter habe, während ich die gedruckten Korrespondenzen eben aus dem Zweiten Weltkrieg noch in einem Ordner nachschauen kann, die E-Mail-Verkehre verschwinden. Ja? Und das heißt, wir müssen sehr viel genauer darauf achten, wie wir dokumentieren. Wir müssen vielleicht auch eben tatsächlich beginnen mit Zeitzeugeninterviews. Also die einzige Frau, die mir noch wirklich Freude gemacht hat zu recherchieren, war eine Frau aus den 70er Jahren, die eine Sammlerin für uns war. Weil mit der habe ich persönlich ein Zeitzeugeninterview noch führen können, bevor sie gestorben ist. Und das macht all den Unterschied. Ja? Die andere, eben eine der modernsten Forscherinnen, unsere Ornithologin, die Anita Gamow, da bleibt einfach, obwohl das eine Top-Forscherin war, bleibt die als Persönlichkeit ziemlich blass. Und das ist, da denke ich mir, da ist einfach noch viel zu tun. Wir müssen jetzt anfangen, quasi auch eben die Frauen, die jetzt im Haus cool sind und die tolle Arbeit machen, die müssen wir eben zumindest vielleicht mit Zeitzeugen-Interviews abbilden. Und wir müssen auch schauen, dass wir beginnen, wenn wir Ausstellungen machen, eben nicht nur die Ausstellung selber zu dokumentieren, sondern auch die Leute, die die Ausstellung machen. Ja? Und vielleicht eben auch die Leute, die eben die Regiearbeiten machen. Wir müssen da einfach unseren Blickwinkel auf unsere Selbstdokumentation ein bisschen verändern.
Aber warum gibt es diese Lücke? Warum hat man vergessen? Weil man muss natürlich dazu sagen, dieses Dokumentationsbewusstsein haben damals diese Forschenden gehabt, die auch dieses Selbstverständnis gehabt haben. Ich gehe raus in die Welt und ich entdecke die Welt neu. Ich schreibe die Geschichtsbücher um. Also die haben diese Vorstellung von sich selbst gehabt. Die haben sich natürlich gut dokumentiert. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass wir im Allgemeinen geschichtsvergessen werden, auch uns selbst gegenüber, weil man eben eh so viel dokumentiert. In Wirklichkeit mache ich ja die ganze Zeit nichts anderes, wie Informationen von mir zu verbreiten, die aber dann nirgends mehr ankommen werden.
Richtig, die sind ephemer. Ja? Und genau dieses Ephemere ist natürlich dann auch ein trügerisches Ding, ja? Weil man hat das Gefühl, quasi, es gibt so viele Bilder wie noch nie. Ja? Mhm. Auf der gleichen Seite eben werden diese Bilder aber nirgends abgelegt und nirgends archiviert mehr. Ja? Teilweise existieren sie auch physisch ja nicht mehr. Das heißt, da muss man, wenn man tatsächlich, deswegen bin ich auch immer noch ein großer Freund eben des gedruckten Buches, weil tatsächlich physisch etwas da ist. Ja? Und ich glaube einfach, da müssen wir einfach umdenken, ja, und eben einfach selber auch genauer hinschauen. Und tatsächlich, ich habe einmal, wie du gesagt hast, eben die erste Folge haben wir ja über die Visitkartenfotos gemacht. Mhm. Ich habe damals dann auch einen Vortrag gehalten für sozusagen Kreative, also Leute aus der Kreativszene. Und eigentlich habe ich dann beschlossen, was ist eigentlich die Botschaft für diese Leute, die selber kreativ arbeiten. Und letztendlich habe ich meinen Vortrag damals mit einem Plädoyer geschlossen und gesagt, in Wirklichkeit, bitte macht von euch Bilder, Selfies, wenn im Prinzip ist das sozusagen der Vorläufer des Selfies, mit aussagekräftigen Dingen, mit Dingen, die euch wirklich am Herzen liegen. Macht Fotos von euch mit diesen Dingen. Weil die Historiker werden eines Tages unheimlich dankbar sein, wenn sie diese Bilder von euch haben. Weil eben, ich würde wirklich meine rechte Hand geben, wenn ich ein gutes Foto von einer Forscherin hätte, die einfach sich mit den Dingen präsentiert hat, die ihr wirklich am Herzen liegen.
Ja. Ist schön, dass du dann Menschen dann so ernst nimmst, in einer gewissen Weise.
Ja, also ich denke mir, wir tragen alle ein kleines Puzzleteilchen sozusagen dazu bei, wie die Welt auch ist, ja, und wie wir sie interpretieren und wie wir sie auch weitergeben und wie wir sie möchten, dass sie sein wird. Also wir tragen auch die Zukunft in uns. Ja. Und deswegen ist jeder Einzelne von uns, da ist niemand ausgenommen. Jeder von uns ist gleich wichtig, ja, weil das ist einfach so, wie wir eben dieses Mosaik da eben über die Frauen zusammengestellt haben, so sind wir alle sozusagen Teil eines Mosaiks, die Gesellschaft vorantragen, die Museum vorantragen, die einfach die Zukunft mittragen.
Wie kann man bei dir eine Führung im Naturhistorischen Museum kriegen?
Ja, das ist schwierig, weil ich wirklich mittlerweile nicht mehr viele Führungen mache, weil es einfach zeitlich auch schwierig ist. Aber wenn man sich persönlich meldet, dann versuche ich schon immer irgendeine eine Lücke zu finden und dann mache ich auch Führungen noch. Aber wir haben sehr, sehr gute Museumspädagogen und die schule ich regelmäßig ein. Also so ist es nicht. Also mein Wissen ist nicht für mich gebunkert, sondern ich versuche das auch weiterzugeben. Wir haben tatsächlich Top-Führungen und zwar regelmäßig führen wir ja auch aufs Dach des Naturhistorischen Museums und die Leute sind super ausgebildet und waren bei mir bei den Führungen. Die wissen die Stories alle. Und das ist super, weil man kommt eben aufs Dach und kann dann eben auch tatsächlich das Kaiserforum und diese Idee des sozusagen dieser gleichwertigen Museen einfach ganz anders verstehen, wenn man das von oben sieht.
Ich will dich jetzt da jetzt nicht am Hot Mic zu was nötigen, aber natürlich wäre es cool, wenn wir miteinander für die Museumshörerinnen vielleicht eine kleine Führung organisieren könnten. Da reden wir noch drüber.
Ja, das klingt so. Aber so könnten wir das schaffen, ja.
Cool, dann werden wir das ausschreiben. Okay, Stefanie, ich glaube, war ein schönes Gespräch.
Vielen Dank.
Würde mich sehr freuen, wenn wir dich öfter im Podcast hören können. Weil, wie ich weiß, bist du ein unendlicher Schatz an großartigen Geschichten. Und heute haben wir quasi mal nur an der Oberfläche gekratzt.
Danke.
Herzlichen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Tschüss.